Yoga ist eine ganzheitliche Praxis, die weit über das Üben auf der Yogamatte hinausgeht. In unserer heutigen Episode teilen wir unsere Gedanken dazu, wie du Yoga im Alltag leben kannst und wie du die Yoga-Praxis tatsächlich zu deinem täglichen Begleiter und auch Ratgeber wird.
Als Yogalehrerin wissen wir, wie umfassend und ja auch großartig das Angebot ist, das uns die Yoga-Tradition bietet. Daher haben wir versucht, unsere Gedanken etwas zu strukturieren und werden heute über die Yoga-Philosophie im Alltag sprechen. Über Yoga als ein mentales Werkzeug und natürlich über die physische Praxis des Yogas. Lass uns gleich mit der Philosophie des Yoga beginnen und wie wir diese wirklich in jedem Augenblick unseres Lebens üben, leben und eben dadurch auch erfahren können. Sehr eingängig und ja bekannt ist der 8-gliedrige Pfad von Patanjali. Zur Lebensführung gibt er uns einige klare Ideen oder Prinzipien an die Hand, und zwar die sogenannten Yamas und Niyamas. Da wir über diese schon in einer unserer vorherigen Episoden gesprochen haben, möchten wir uns heute auf die konzentrieren, die für uns persönlich eine besondere Bedeutung haben oder uns eben in unserem Alltag begleiten. Und da gleich meine Frage an Lea, welches der Yamas oder Niyamas würdest du sagen, unterstützt dich wirklich in deinem Alltag oder macht tatsächlich für dich einen Unterschied im alltäglichen Leben?
Also ich versuche tatsächlich alle Yamas und Niyamas in meinem Alltag einzubinden. Und dabei gibt es solche, die mir ganz natürlich erscheinen oder fallen und solche, die etwas, sagen wir mal, etwas mehr Arbeit erfordern. Und für mich war die Gewaltlosigkeit, also Ahimsa und diese bedingungslose, diese riesige Liebe für Tiere schon immer ein natürlicher Teil meines Seins. Und daher durfte Ahimsa bei mir auf einer etwas anderen Stufe starten, würde ich mal sagen. Also es geht nicht nur um physische Gewalt, sondern auch um unsere Gedanken, unsere Worte. Das haben wir ja bereits in einer anderen Folge besprochen, wie du schon gesagt hast, Tina. Und besonders in unserer heutigen Gesellschaft, die immer schneller, immer weiter, immer besser sein will, ist es eine Herausforderung, bei sich zu bleiben. So Ahimsa gegenüber mir selbst zu praktizieren, bedeutet Geduld, bedeutet Verständnis mit mir selbst zu bewahren, auch wenn der Druck manchmal groß ist. Und diese Praxis hat mich geduldiger und auch mitfühlender gemacht, sowohl gegenüber anderen, aber eben auch gegenüber mir selbst. Aparigraha, ja, das Prinzip des Nicht-Anhaftens, hat ebenfalls einen tiefen Einfluss auf mich. Es lehrt, mich loszulassen, nicht nur materielle Dinge, sondern eben auch alte Gewohnheiten, alte Überzeugungen, sogar Beziehungen, die mir nicht länger dienen. Und dieses Loslassen erlaubt es mir, freier und auch authentischer zu leben, im Hier und Jetzt präsent zu sein und mich weniger von dem definieren zu lassen, was ich besitze. Und ich habe letzte Woche oder vorletzte Woche war das nochmal so ein Human Design Reading gemacht. Es war bereits mein zweites. Und ich habe diese Sechserlinie in meinem Chart. Und diese Sechserlinie ist ja in so drei Lebensabschnitte aufgeteilt. Und der erste Lebensabschnitt ist so von der Geburt bis 30 Jahre. Und das ist die Phase des Try and Error sozusagen, dieses Ausprobierens. Also da probiert man sich aus, da testet man Dinge, da geht man in Beziehungen, man bereist Länder, man versucht Dinge. Dann kommt diese zweite Phase von 30 bis 50, in der man aussortiert. Ja, alles, was mir nicht länger dient, alles, was mir nicht mehr hilft, alles, was ich versucht habe und eben nicht das ist, was ich möchte oder brauche oder. Das lernt man ja auch, indem man Sachen probiert. Man lernt nicht nur die Dinge herauszufiltern, die man möchte, sondern eben auch die Dinge, die man nicht möchte. Und da bin ich sehr, sehr stark drin. Das fühle ich extrem. Ich finde das so spannend, dass das in meinem Chart drin ist. Und ab 50, ich sag's euch dann, wenn es soweit ist, kommt die Phase der Weisheit. Mal gucken. Genau, ich würde sagen, diese Prinzipien, also Ahimsa und Aparigraha, die unterstützen mich nicht nur in meiner persönlichen und spirituellen Entwicklung, sondern sie verbessern auch konkret die Qualität meines täglichen Lebens. Also sie erinnern mich daran, in meinen Handlungen bewusst und in meinen Beziehungen achtsam zu sein. Und bei den Niyamas fallen mir auch viele eher leicht. Ja, bei Santosha geht es mir ähnlich wie bei Ahimsa zum Beispiel. In einer Welt, in der wir oft nicht genügen, kann es eine große Herausforderung sein, sich selbst anzunehmen. Und die 5 auch mal gerade sein zu lassen, wie man so schön sagt. Also ich, alle Yamas und Niyamas sind bedeutend, würde ich sagen. Wie siehst du das, Tina? Irgendwelche Yamas und oder Niyamas, die besonders herausstechen bei dir?
Ach, du hast das gerade so schön greifbar, greifbar vermittelt. Also mir geht es auch so, dass ich mich so da durch navigiere. Und ich glaube, das Wichtigste für mich ist überhaupt zu merken, wenn ich quasi nicht mehr in diesen Prinzipien lebe. Ja? Also festzustellen, so, oh, jetzt, du hast gerade so von dieser den Anhaftung auch an materielle Dinge gesprochen, dass wir glauben, vielleicht was haben zu müssen, auch dieses Santosha, diese Zufriedenheit, finde ich auch, beobachten wir ja so sehr. Das beobachten wir auch Hand aufs Herz unter uns Yogalehrerinnen, ja, dass wir immer denken, wir müssen noch besser werden. Und ich finde das total wichtig. Also meine Praxis besteht hauptsächlich darin, zu sehen und sehr, sehr schnell zu erkennen, wann ich denn rauspurze quasi aus diesem dharmischen oder Anführungsstrichen richtigen Leben, aus diesem Umgang mit den Yamas und Niyamas. Ich finde es auch immer wieder total wichtig zu bedenken, dass das Ziel von Patanjali ja auch war, ne, uns quasi in Anführungsstrichen nicht nur Prinzipien mitzugeben für unseren Alltag, damit wir vielleicht bessere Menschen werden, ja? Sondern das Ziel seiner Lehren war ja tatsächlich, einen Zustand zu kreieren, einen Zustand des Geistes, der überhaupt erst sowas wie eine Einheitserfahrung oder er nennt es Samadhi möglich macht. Und das nochmal unter diesen Gesichtspunkten zu betrachten, finde ich super spannend, weil ich weiß nicht, wie es dir geht, aber ich merke schon, wenn ich das Gefühl habe, ich verhalte mich nach diesen Prinzipien, es wird tatsächlich ruhiger in mir.
Oh ja.
Ja, es ist weniger, ich nenne das jetzt mal etwas drastisch, innerer Kampf, innere Auseinandersetzung, innere Unruhe. Und ein ruhiger Geist macht quasi den Weg frei, im Sinne des Yoga zu handeln. Ja, unser Umgang mit uns selbst und den Mitmenschen, der Umwelt, wird dadurch viel friedlicher und freundlicher, ja. Und ich denke, genau, was wichtig ist, dass wir uns eben tatsächlich immer wieder selbst beobachten in unserem täglichen Tun, sodass wir erkennen, wann uns welches Prinzip oder Konzept aus dem Yoga oder eben auch die Yamas und Niyamas wirklich unterstützen können und so eine Art Kompass für unser alltägliches Leben werden.
Ja, das sehe ich genauso. Man wird nicht mehr so von den Stürmen des Lebens umhergewirbelt, oder? Ja. Wenn man da fest drin verankert ist.
Ja.
Ja. Und wenn wir über die Lehren von Patanjali sprechen, ist es faszinierend zu sehen, wie seine Sutras einen Rahmen für das Streben nach einem harmonischen und sinnvollen Leben bieten. Ja, Patanjali hat mit dem Yoga Sutra nicht nur eine Anleitung für die Praxis des Yoga gegeben, sondern auch eine tiefgründige philosophische Grundlage geschaffen, die uns hilft, unseren Geist und unsere Emotionen zu verstehen und zu steuern auch so ein bisschen.
Ja, total. Da stimme ich dir total zu. Und wenn wir dazu zum Beispiel auch die Bhagavad Gita betrachten, ne, sehen wir, dass sie als ein spiritueller Ratgeber fungiert, ja, wie so ein Leitfaden, der uns lernt, wie wir unser tägliches Leben mit größerem Bewusstsein und Hingabe führen können. Die Gita greift ja diese 3, ich nenne es jetzt mal Yogas auf, ne, das Karma-Yoga, das Bhakti-Yoga, das Jnana-Yoga, also verschiedene Wege, die uns zeigen, wie wir unser Leben führen können, um letztlich zu spiritueller Freiheit zu gelangen oder grundsätzlich einfach Freiheit zu erfahren. Und die Gita hat für mich etwas ganz, ganz Pragmatisches im Sinne von einfach zugänglich, greifbar. Und ich finde, sie ist tatsächlich ein Ratgeber für ein dharmisches im Sinne von, ein richtiges Handeln. Auch das eben wieder im Sinne von, wie bewegen wir uns auf die Freiheit zu, auf die Ungebundenheit.
Mega schön. Genau, und die Bhagavad Gita ermutigt uns, in allem, was wir tun, eine tiefere Bedeutung und einen Zweck zu suchen auch. Ja, das spiegelt sich auch in den Yamas und Niyamas wieder. Da sind wir schon wieder bei den Yamas und Niyamas. Und sie bieten uns eine Struktur, um ethisch und auch mit so Integrität zu handeln. Also die Gita geht darüber hinaus, indem sie uns auffordert, unser Handeln als Angebot zu sehen und nicht nur als Mittel zum persönlichen Erfolg oder Gewinn. Mhm. Und die Gita ist mehr als nur ein altes Buch. Sie ist, wie du schon sagst, Tina, ein Leitfaden, der uns zeigt, wie wir mit Integrität, mit Mitgefühl, mit tieferem Verständnis durchs Leben gehen können. Also wie ihr seht oder wie ihr hört, sind diese Lehren zeitlos und unglaublich relevant auch für unser modernes Leben.
Ja, das ist eigentlich das Faszinierende, ne? Dass das alles so übertragbar ist auf das Hier und Jetzt. Also genau, ja. Finde ich sehr faszinierend. Manche Dinge müssen wir vielleicht so ein bisschen entschlüsseln, damit wir verstehen, was im Heute damit gemeint ist. Aber das ist ja das Schöne, sich auf die Art und Weise mit der Yoga-Philosophie auseinanderzusetzen. Ja, und wenn wir über diese ursprünglichen Ziele der Yoga-Tradition nachdenken, kommen wir nicht umhin, ja auch ihre spirituellen Wurzeln zu betrachten. Yoga wurde ursprünglich als ein Weg zur Erleuchtung oder zur Überwindung des Leidens entwickelt. Und dies steht im Einklang mit den Lehren der Gita und eben auch mit den Lehren des Sutra von Patanjali, die beide darauf abzielen, uns von den Fesseln oder Gebundenheiten des materiellen Daseins zu befreien und uns zu einem Zustand des dauerhaften Friedens und der inneren Freiheit führen können, tatsächlich.
Ja, und diese ursprünglichen Ziele sind auch heute noch relevant, wie wir schon gesagt haben. Ja, sie erinnern uns daran, dass Yoga mehr ist als nur körperliche Übungen. Es ist eine umfassende Lebensweise, die darauf abzielt, unsere gesamte Existenz zu transformieren. Indem wir Yoga in all seinen Aspekten praktizieren, arbeiten wir daran, unsere Wahrnehmungen zu klären, unser Bewusstsein zu erweitern und letztendlich ein erfülltes und ein sinnvolles Leben zu führen.
Ja, und vielleicht können halt können die Yamas und Niyamas wie so als eine Grundlage dienen für diesen Prozess. Also ich finde sie sehr zugänglich, sehr greifbar. Sie sind eben nicht nur Regeln oder Einschränkungen, sondern vielmehr ja Richtlinien oder Prinzipien, die uns helfen, bewusster zu leben und unseren täglichen Handlungen mit unseren spirituellen Zielen in Einklang zu bringen. Das ist ja so der große Spagat, ja, dass wir das tatsächlich übersetzen und übertragen in den Alltag. Und lass uns mal weitergehen und Yoga als so ein mentales Werkzeug anschauen. Ja, in unserer schnelllebigen Welt ist ja Stress fast unausweichlich. Doch Meditation und Achtsamkeit sind ganz, ganz kraftvolle Werkzeuge, die wir ja auch beide nutzen und die uns helfen können, ja, diesen Stress nicht nur zu bewältigen, sondern auch unsere gesamte Lebenseinstellung zu verbessern, also wirklich auch unsere Lebensqualität zu verbessern. Und Meditation ermöglicht es uns, einen Schritt zurückzutreten, unseren Geist zu beruhigen und unsere Gedanken zu klären.
Genau. Und Achtsamkeit erweitert das, indem sie uns lehrt, im Moment präsent zu sein. Ja, anstatt von unseren Sorgen überwältigt zu werden, lernen wir durch Achtsamkeit, jede Situation bewusst wahrzunehmen und anzunehmen, ohne voreilige Urteile. Und das fördert so eine Art innere Ruhe. Es fördert auch diese tiefe Wertschätzung für das Leben.
Ja, total. Und diese Praktiken haben eben nicht nur diese kurzfristigen Vorteile. Ich glaube, manchmal sind sie deswegen auch nicht so ganz populär, weil sie nicht ein schnelles Ziel oder ein schnelles Ergebnis bringen, ja, sondern eigentlich entwickeln sie sich tatsächlich über eine Langfristigkeit. Und Studien zeigen auch, dass regelmäßige Meditation und diese achtsamen Momente über die Zeit zu einer dauerhaft niedrigeren Stressreaktion führt und einer gesteigerten emotionalen Resilienz. Ja, also meistens entwickeln sich die schönen Ergebnisse erst über die Zeit. Und für viele von uns ist der schwierigste Teil, glauben wir überhaupt mit der Meditation zu beginnen und sie zu einem festen Bestandteil unseres Lebens zu machen. Und ein Tipp, den wir euch da immer wieder gerne mitgeben oder ich glaube auch wir als Lehrerin unseren Schülern mitgeben dürfen, ist eben klein anzufangen, also machbar. Und selbst 5 Minuten täglich können einfach einen riesen, riesen Unterschied machen.
Ja, wir haben ja alle mal irgendwo angefangen. Ja, da saßen wir ja auch nicht Stunden in der Meditation. Ich glaube, es geht auch nicht darum, sofort irgendwie perfekt, in Anführungszeichen, zu meditieren. Es geht darum, die Routine zu etablieren. Also lege fest, wann und wo du meditierst und halte diesen Termin mit dir selbst ein. Ja, genauso wie du jeden anderen Termin auch einhalten würdest.
Ja, total. Und es gibt ja so viele Ideen um diese Meditation, was Meditation so sein könnte. Und ich glaube, wir dürfen das auch entmystifizieren. Also was Achtsamkeit in praktischen Schritten angeht, so kann es ganz einfach beginnen, wie bewusst atmen. Ja, es muss nicht gleich diese Idee von einer total tiefen Meditation sein, sondern dieses bewusst atmen. Achte beim Atmen auf das Ein- und Ausströmen der Luft. spüre, wie dein Körper sich anfühlt. Und wenn Gedanken kommen, dann lassen wir sie eben vorbeiziehen und konzentrieren uns wieder auf den Atem. Ganz, ganz simple Übung, aber super effektiv, wenn wir das so nennen wollen in dem Zusammenhang. Und jetzt habe ich uns so ein bisschen dabei ertappt, dass wir ganz oft über bewusst sprechen, ne? Etwas bewusst zu tun. Lass uns doch mal diesen Begriff, der im Yoga ja so oft verwendet wird, ein bisschen entmystifizieren. Was bedeutet Bewusstsein oder was bedeutet bewusst zu leben für dich, Lea?
Also bewusst zu leben bedeutet, wirklich wach zu sein für die eigenen Handlungen, für die eigenen Gedanken, für die eigenen Gefühle und. Also es geht darum, nicht automatisch auf die Herausforderungen des Lebens zu reagieren, sondern eine Wahl zu haben, wie wir darauf reagieren wollen.
Ja, voll schön. Ich mag diesen Begriff wach total, weil er beschreibt, dass wir eben quasi nicht unser Leben verschlafen. Ne? Wäre jetzt so das Gegenüber. Ja, und dieses Bewusstsein erweitert sich dann eben auch auf viele Ebenen unseres Lebens. Ja? Von der Art und Weise, wie wir mit anderen umgehen, natürlich auch mit uns selbst, bis hin zu unseren Entscheidungen bei der Arbeit, in unserer Freizeit, bei dem, was wir konsumieren, was wir zu uns nehmen, was wir an Bildern, Gedanken, aber eben auch Nahrung zu uns nehmen zum Beispiel. Und es ist ein vollständiges Engagement für das Leben in jedem Moment, in jedem Augenblick. Und ich erinnere mich immer wieder gerne an eine Aussage von Sally Kempton. Und sie meinte, jeder bewusst oder präsente Augenblick kann ein Portal sein, um Bewusstsein zu vertiefen. Und ich finde, Bewusstsein ist tatsächlich so etwas, was sich immer noch mal mehr entblättert und mehr öffnet und immer noch größer wird. Also ich weiß nicht, wie es dir geht, aber ich habe tatsächlich ab und zu noch so Aha-Momente und dachte so, oh mein Gott, das habe ich überhaupt nicht verstanden früher, nicht gesehen. Es war eben nicht bewusst. Und dann hat sich dieses Bewusstsein für mich so offenbart über die Jahre und vielleicht auch durch die Praxis.
Wow, wunderschön, wunderschön. Ich glaube auch, dieses präsente Moment, das sie auch gesagt hat, ja, dieser präsente Moment. Ich habe gerade gestern oder vorgestern das Buch von Eckhart Tolle nochmal gelesen, dieses The Power of Now, kennst du das? Ja, die Kraft des Jetzt. Und ich finde das eben auch, es ist so simpel, ja, sich für das Jetzt zu öffnen, dieses Jetzt zu leben. Und es ist doch so kraftvoll. Es ist wirklich wow. Und indem wir jetzt leben, indem wir bewusst leben, öffnen wir uns für tiefere Einsichten in unsere eigenen Muster. Und dann können wir beginnen, Veränderungen vorzunehmen, die zu echtem Wachstum und echtem Wohlbefinden führen.
Ja, schöner Satz, um zum nächsten Aspekt der Praxis überzugehen. Ne? Also auch die Frage, jetzt haben wir ja uns über Philosophie unterhalten, wir haben ein mentales Werkzeug uns angeguckt und jetzt nochmal so zurück zur Asana-Praxis, dort, wo wir wahrscheinlich alle begonnen haben. Ja, also wie du die Asana-Praxis umsetzt oder auch, lass uns nochmal ganz einfach fragen, warum übst du immer noch Asana?
Gute Frage. die Asana-Praxis unterstützt mich immer noch auf vielfältige Weise dabei, die vorherigen Punkte eben umzusetzen, die wir schon besprochen haben. Ja, zum einen hilft mir die körperliche Praxis, mein Körperbewusstsein zu schärfen und eine tiefere Verbindung zu meinem physischen Selbst herzustellen. Klar, aber was soll ich sagen? Ich glaube, durch das bewusste Einnehmen und Halten von Asanas lerne ich, auf meinen Körper zu hören, seine Grenzen zu respektieren, seine Grenzen zu verstehen und auch gleichzeitig zu erkunden, wie ich mich auf so feine, auf subtile Weise verbessern kann. Nicht nur physisch, sondern eben darüber hinaus. Irgendwann verschwinden so diese Grenzen irgendwie so ein bisschen. Und darüber hinaus bietet die Asana-Praxis auch einen Raum der Ruhe, einen Raum des Rückzugs, in dem ich ganz bei mir bin, ja, mich eben wieder ganz auf diesen gegenwärtigen Moment konzentrieren kann. Da sind wir wieder bei diesem Jetzt. Und das ermöglicht es mir, Stress abzubauen. Ja, du hast am Anfang auch von diesem Geistberuhigen gesprochen. Ich glaube, das kann man auch sehr schön über diese physische Praxis angehen, den Geist zu beruhigen, eine innere Balance finden, dadurch, dass das Außen und das Innen irgendwie so in Einklang finden. Also so ein bisschen die Klassiker eigentlich, die sich dann eben positiv auf mein tägliches Leben auswirken. Und warum übe ich Asana? Also für mich, wie gesagt, ist Asana weit mehr als nur körperliche Übung, mittlerweile zumindest. Mhm. Ja, es ist ein Weg, mich selbst zu erkunden. Es ist ein Weg zu heilen, zu transformieren. Und durch die Asana-Praxis kann ich meine physischen, meine emotionalen, aber auch spirituellen Grenzen erweitern und ein tieferes Verständnis für mich selbst und meine Beziehung zur Welt um mich herum entwickeln. Mhm. Also diese Asana-Praxis könnte als die grobstoffliche Arbeit betrachtet werden, die es mir ermöglicht, meine feinstoffliche Arbeit umzusetzen, sozusagen. Also durch die körperlichen Übungen bereite ich meinen Geist und meinen Körper vor, um mich auf subtilere Ebenen der Erfahrung des Bewusstseins einzulassen. Ja, es öffnet so eine Art Tür zu meinem körperlichen Selbst, aber gleichzeitig dient es auch als diese Brücke, diese spirituelle Brücke, die es mir ermöglicht, tiefer in meine innere Welt einzutauchen und eine Verbindung zu meinem inneren Wesen herzustellen. Wie siehst du das, Tina?
Ja, der Körper gehört auch einfach dazu, ne?
Ja, also, ich glaube auch.
Ja, ja, ich glaube auch, der Körper gehört einfach dazu. Und egal, ob wir jetzt in den Buddhismus gehen, ob wir in die tantrische Philosophie gehen, überall wird der Körper als ein Geschenk betrachtet, ne? Als ein Geschenk, um spirituelle Praxis zu tun oder um eine innere Praxis zu erleben. Es ist ein Gefäß oder ich sage auch ganz gerne mal der Körpertempel. Der Tempel ist, um dann in diese, du hast es glaube ich gerade feinstofflicher genannt, ne, in diese tiefere Praxis zu gehen. Mhm. Aber ich finde auch, dass der Körper gehört dazu und gibt uns sehr viel Möglichkeit und Rahmen für unsere Praxis. Ja,
absolut.
Also du hast es total schön formuliert, wie ich finde. Und wir betonen ja auch in unseren Klassen immer wieder, ne, dass die Matte, auf der wir Asana üben, eine Art geschützter Raum ist, in dem wir ganz bestimmte Dinge eben üben können. Und der Transfer in den Alltag ist dann eben ja wahrscheinlich die größere Herausforderung. Ja, die Matte ist dieser ruhige, geschützte Ort und das ist einfacher dort, vielleicht sich erstmal mit sich auseinanderzusetzen. Und der nächste Schritt ist es dann, in den Alltag zu transformieren und zu übertragen. Und wir beide nutzen ja auch Themen oder Herzthemen in den Klassen, um Philosophie zu integrieren. Also auch diese innere Arbeit deutlich zu machen in den Körper oder neben den Körperübungen, um diese Ganzheit des Yogas auch immer wieder zu vermitteln und auch schon während der Asana-Praxis zu vermitteln. Mhm. Und diese Themen betonen tatsächlich, wie wir halt Philosophie und die Prinzipien des Yogas über die Matte hinaus leben können für ein erfülltes Leben. Wenn wir Qualitäten während der Asana-Praxis quasi verkörpern, ja, dieser Begriff des Embodiment, den mag ich ganz gerne, dann bleibt es quasi wie so wach und lebendig und wir können es viel besser auf der Straße beibehalten sozusagen.
Wir speichern es ab.
Mhm. Ja, genau. Und du hattest in der Vorbereitung zu heute ja auch nochmal diese Wichtigkeit des Atems angesprochen, ne? Also auch als ein Wahnsinnstool. Und ich denke manchmal, dieser passiert so selbstverständlich, dass wir ihm oft gar keine Aufmerksamkeit schenken oder auch, ich weiß nicht, wie das anderen Lehrerinnen geht, aber wenn wir mit Menschen arbeiten, die da den Fokus noch nicht so drauf haben, dass es für sie nochmal eine ganz neue Dimension ist, sich bewusst mit ihrem Atem auseinanderzusetzen. Also wir wissen quasi, was für ein kraftvolles Werkzeug das sein kann. Und regelmäßiges Pranayama unterstützt uns eben nicht nur auf physiologischer Ebene und hat viele Vorteile für unsere körperliche Gesundheit, ja, sondern er ist auch maßgeblich für eine, ja, nennen wir es mal, mentale Gesundheit verantwortlich. Wenn wir Prana über Pranayama im Körper stabilisieren, dann ist auch unser Geist stabiler, also weniger irritierbar. Und ein gesunder Geist kann wie ein gesunder Körper viel besser mit, ja, nennen wir es jetzt mal, Toxinen umgehen. Ja, also viel besser stabil bleiben mit allem, was auf ihn zukommt. Heißt, wir können viel besser schwierige Situationen bewältigen, wir können das Nervensystem besser in Balance halten und natürlich auch emotional vielleicht eine andere Stabilität oder Resilienz leben, so wie du vorher gesagt hast. Und wie erfährst du die Praxis mit dem Atem? Also welcher Mehrwert hat es für dich, Pranayama zu üben und eben auch den Mehrwert für dein alltägliches Leben?
Also die Praxis mit dem Atem erlebe ich als eine transformative Reise, die mich dazu einlädt, mich mit meinem inneren Rhythmus zu verbinden und meine Lebensenergie bewusst zu lenken. Ja, Pranayama ist für mich mehr als nur eine Atemübung, wie es so schön genannt wird manchmal. Es ist ein Weg, ja, es ist ein Weg, um meine Vitalität zu steigern. Es ist ein Weg, um meinen Geist zu beruhigen. Es ist ein Weg, um meine spirituelle Entwicklung zu fördern und, und. Also dieser Mehrwert von Pranayama für mein tägliches Leben ist enorm. Und durch regelmäßige Pranayama-Praxis habe ich gelernt, meine Atmung als Werkzeug, da ist dieses Wort wieder, ja, heute kriegen wir ganz, ganz viele Werkzeuge und auch wieder ein Werkzeug zur Stressbewältigung und zur Förderung meiner mentalen Klarheit einzusetzen, zu nutzen, ja. Also es hilft mir, mich in stressigen Situationen zu zentrieren, meine Gedanken zu beruhigen und einen Zustand innerer Ruhe und Ausgeglichenheit zu kultivieren. Und darüber hinaus unterstützt Pranayama meine körperliche Gesundheit. Ja, es geht ja immer alles in die gegenüberliegende Richtung. Das ist ein bisschen komisch formuliert jetzt, aber es gibt ja keine Begrenzung. Ja, alles hängt zusammen. Ja, und dadurch wird unser Energiefluss harmonisiert und eben auch die Vitalität gestärkt, wie ich vorhin schon gesagt habe. Wie erlebst du die Praxis mit dem Atem? Was denkst du, hat eher für einen Mehrwert auf unser tägliches Leben, Tina?
Ja, für mich ist es ähnlich. Also für mich ist Pranayama auch ein effektives und vor allem, wenn man das überhaupt so nennen möchte, ja, aber relativ schnelles Werkzeug geworden. Also es funktioniert einfach in relativ kurzer Zeit, dass Pranayama mich in einen ja positiven Zustand bringt. Ne? Vielleicht kann man es einfach mal so ganz simpel stehen lassen. Und egal, ob ich ruhiger werden möchte im Geist, mich körperlich erholen möchte oder emotional ausbalancieren, Pranayama wirkt. Es funktioniert einfach, ja. Der Umgang mit dem Atem führt mich auch ja in so eine innere Dimension der Demut und Dankbarkeit. Ja, was wären wir ohne den voll Atem? Schön. Also und ich empfinde ihn als wahres Geschenk. Ich bin manchmal auch wirklich fast gerührt, ja, wie der Atem einfach so da ist, einfach uns einfach so belebt. Und ich spreche gern davon, auch in meiner Praxis, in meinen Klassen, sich vom Atem berühren zu lassen. Ja, also in diese Intimität mit dem Atem hineinzugehen, weil ich glaube, dann gehen wir auch in so eine Verbindung und einen Dialog mit dem Leben selbst. Und ich empfinde das als unglaublich, also eine unglaubliche Tiefe, die für mich da drin liegt. Und deswegen wertschätze ich die Praxis des Pranayama unglaublich, also mehr und mehr eigentlich immer noch.
Voll schön. Ja, darüber sprechen wir ja auch immer wieder, über diesen Tanz auch, oder? Dieser ewige Tanz auch mit Shakti, da gehen wir nochmal in eine andere Richtung. Aber es ist die Brücke oder die Verbindung zwischen dem Außen und Innen auch. Ja. Und zwischen dieser Welt und dieser anderen Welt.
Ja, total
dieser
schön gesagt.
Dieser groben und feinen Welt. Ja, ich finde, der Atem ist diese schöne, wunderschöne Brücke.
Ja, dieses Bindeglied zwischen allem. So, ja.
Absolut, ja. Absolut. Ja, da bin ich ganz bei dir. Du Liebe, du hast noch etwas Spannendes für unsere Zuhörerinnen dabei. Magst du etwas zu deinem neuen Programm Self-Care Women erzählen?
Ja, genau. Also wir hatten ja jetzt oft das Wort Werkzeug, wie du gerade gesagt hast, also Tools. Und ich finde es so wichtig, dass wir für unser Leben ganz, ich nenne es jetzt mal praktische und pragmatische und leicht anzuwendende Tools aus der Yoga-Tradition mitnehmen. Und dieses Self-Care for Women Training oder Programm soll also wirklich eine transformative Reise werden, die sich an alle Frauen richtet, die in den tiefen Bereich der Selbstentdeckung und inneren Kraft eintauchen möchten. Also ein Programm, das die umfassende Yoga-Praxis nutzt, all diese Bereiche, die wir jetzt angesprochen haben, ob es Körper, Geist oder Herz ist, und ja, dir ganz kraftvolle Ressourcen mitgeben darf, mit dir selbst, deiner Kraft und deiner Intuition in Verbindung zu treten. Und dieses Training für Frauen beginnt im Oktober erst. Das heißt, es gibt noch viel Vorlauf und Liebe Hörerin, du kannst da gerne dich mal durchklicken durch dieses Programm. Und ich habe ein paar ganz großartige Lehrerinnen zusammengetrommelt und wir wollen also tatsächlich ein tief nährendes und unterstützendes Programm aufbauen, um einzutauchen ins Yoga, aber auch ganz machbar, so wie wir das ja auch gerade besprochen haben, wie kann uns das im Alltag, im täglichen Leben wirklich stützen und wie so eine helfende Hand sein oder jemand, der einen dem Rücken stärkt. Ja, das ist so die Idee dahinter. Aber ich habe beobachtet, Lea, du warst super fleißig mal wieder. Und ich kann nicht umhin, dich zu fragen, was hast du da aufgebaut? Also ich habe es nur so am Rande mitgekriegt und hatte noch nicht die Chance, dich dazu auszufragen sozusagen. Erzähl doch mal. Ich glaube, dass das wieder was total Wertvolles ist für alle.
Ich glaube, du sprichst den Yoga-Circle an, ne?
Ja, genau. Ja. Also
der Yoga-Circle ist eine Mitgliedschaft für Yogalehrerinnen. Ja, und es ist mehr als nur eine Mitgliedschaft. Es ist eine Gemeinschaft von Yogalehrerinnen, die sich gegenseitig unterstützen, die sich gegenseitig inspirieren, die sich gegenseitig dabei unterstützen, sich weiterzuentwickeln. Und ja, zum einen hat man Zugang zu einer Fülle von Ressourcen, exklusive Klassen, Lehrmaterialien. Wir haben eine Tauschbörse, in der wir fertige Klassen untereinander teilen können. Das finde ich super cool. Und es gibt auch einen internen Podcast mit so täglichen Inputs, also ganz kurz, so ein paar Minuten jeden Tag für so Tipps für den Alltag. Und das passt ja eigentlich so wunderbar zum heutigen Thema, denn eigentlich geht es genau darum, dieses Yoga im Alltag zu leben. Und ich glaube, wirklich das Beste am Yoga Circle ist die Gemeinschaft selbst. Also, dass wir diesen Ort haben, an dem wir uns mit Gleichgesinnten verbinden können, in dem wir Erfahrungen teilen können, wachsen können und.
Ja, total spannend.
Ja. So, wenn du da Teil dieser inspirierenden Gemeinschaft werden möchtest, dann schau super gerne vorbei und guck dir den Yoga Circle an.
Ja, ich finde es wichtig, was du gerade ansprichst, Lea, weil wir alle haben, glaube ich, so ein Bild von Yoga, dass es immer so zurückgezogen auf der eigenen Matte stattfindet, ne? Mhm. Aber das ist halt nur ein Aspekt. Und der andere Aspekt ist dann, wie gehe ich mit meinen Mitmenschen um oder wie können wir quasi Kräfte bündeln? Ja, und ich finde, in einer Gemeinschaft, das wirkt wie so ein Katalysator für die eigene Praxis. Ja? Und diese Online-Welt, die ist so, so großartig. Aber manchmal, und ich glaube, da hatten wir auch mal drüber gesprochen, liegt darin so ein bisschen die Gefahr, dass man sich zu sehr trennt von den anderen oder vom Außen. Also, dass man online tatsächlich auch als ein Werkzeug nutzt, um wieder neu und anders in Verbindung zu kommen, finde ich total genial, finde ich großartig.
Ja, es soll ja nicht alles nur im stillen Kämmerlein stattfinden.
Nein.
Und ich glaube, jede von uns ist auf demselben Weg und jede von uns kann jemand anderem Inspiration bringen oder eine Abkürzung bringen mit Themen, die jemand vielleicht schon durchdrungen hat und dir dann eben
total
Werkzeuge, da sind wir wieder bei diesem Wort, oder? mitbringt, die du dann nutzen kannst. Ja, ich finde das wichtig. Ich finde es auch super schön, was du vorhin gesagt hast mit diesem Ort für uns Frauen, wo wir frei sprechen können, wo wir uns in unserer Weiblichkeit frei fühlen dürfen, in einer Welt, die sonst manchmal sehr fordernd ist oder auch manchmal sehr männlich immer noch tatsächlich. Finde ich schön, dass ihr da so einen Raum kreiert, wo dieser Halt geschehen
Und auch die Praxis für Frauen ist eben auch eine andere. Ne? Also die Yoga-Tradition, will ich nicht so sehr abschweifen, aber viel, was uns vermittelt wurde, kam ja aus einer männlich geprägten Tradition. Und ich finde es sehr wichtig, dass wir uns überlegen, was davon macht für uns Frauen Sinn, wie macht es für uns Sinn und wie können wir auch mit diesem etwas fließenderen, zyklischeren unseres Lebens in dieser Praxis wirklich alles finden und nehmen, was uns da so angeboten wird. Also ich freue mich total. Ich finde es total spannend, diese Reise weiter zu gehen. Okay, also wir haben wieder ganz viele Ideen für neue Episoden, glaube ich, wenn ich uns so zuhöre. Aber lasst uns so langsam diese heutige Praxis zum Ende bringen, oder diese heutige, nicht Praxis, sondern heutige Folge. Und wir haben uns nochmal überlegt, so als ganz kleinen Tipp so zum Abschluss, weil die Yoga-Tradition ist so groß, das Yoga ist so groß, die Praxis ist so umfangreich und es macht wirklich Sinn, klein anzufangen. Und zwar klein im Sinne von machbar. Ja, also nimm dir vielleicht in den nächsten Wochen vor, so dreimal am Tag wirklich dieses, was wir vorhin betont haben, dieses Bewusstsein, dass sie im Jetzt sein und den Atem wahrzunehmen. Und auch hier darf ich nochmal Sally zitieren, die mal von einer Dharma Bell gesprochen hat. Und man kann sich das tatsächlich auf dem Handy einstellen, dass jede Stunde oder dreimal am Tag ein netter, sanfter Ton kommt, wie so eine Erinnerung daran, einen Moment präsent zu sein, dich einen Moment im Hier und Jetzt zu spüren, den Körper zu scannen, einige tiefe Atemzüge zu nehmen. Und diese kleine Übung wirkt wirklich Wunder und ist viel effektiver als eine Kaffeepause. Ja, es ist wirklich ein Ort nochmal für innere Erdung und Ruhe, sodass wir eben auch entscheiden, aus welchem Ort heraus gehe ich dann wieder in meinem Tagewerk, aus welchem inneren Ort heraus spreche ich, tue ich, handle ich und so weiter.
Voll schön. Ich finde es schön, dass du gesagt hast, einen netten Ton einzustellen im Handy. Nicht so ein Piep.
Liebevoll, bitte.
Ihr Lieben, vielen, vielen Dank, dass ihr Teil der On-Teaching-Community seid. Danke für eure Zeit, für euer Zuhören und bis zum nächsten Mal bei On-Teaching. On-Teaching.